Ja, ich freue mich, heute mal wieder auf der anderen Rheinseite zu sein, bei euch hier in Beuel. Haben wir uns morgens schon ein bisschen Gedanken gemacht. Die große Frage ist ja, wenn man jetzt den Rhein überqueren will, wie lange dauert das? Weil die Nordbrücke wird repariert und es dauert dementsprechend. Aber am Sonntagmorgen ist es doch recht frei gewesen. Deswegen sind wir hier gut angekommen und zeitig angekommen. Ich denke, ihr als Gemeinde kennt das auch, dass man immer wieder fragt, gibt es jemanden vielleicht, der die oder die Aufgabe übernehmen könnte? Wir suchen für den Bereich noch jemanden, der dort mithelfen kann. Wir brauchen jemanden, der ganz dringend da irgendwie uns unterstützt in der und der Aufgabe. Wir suchen Mitarbeiter. Mitarbeiter gesucht. Kaum eine Aussage wird man, glaube ich, in Gemeinden, in christlichen Werken häufiger hören. Menschen, die bereit sind, wirklich anzupacken und mitzuarbeiten. Das ist die große Not. Es ist ja interessant, dass Jesus selbst davon spricht. In Lukas 10, Vers 2 sagt er, die Ernte ist groß, aber Arbeiter sind wenige. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Es ist also etwas, eine Not, ein Problem, das es schon immer gegeben hat. Jesus macht darauf aufmerksam und sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Der Arbeiter sind wenige. Es ist also etwas, was nicht neu ist, was wir auch heute kennen. Was wir auch heute kennen, dass Menschen gebraucht werden. Ich habe mir in den letzten Jahren immer wieder mal an verschiedenen Stellen, da wo man so in der Leitung von verschiedenen Aufgaben ist, darüber Gedanken gemacht, was macht eigentlich so einen guten Mitarbeiter aus? Was sind so die Dinge, wenn man nach jemandem Ausschau hält, wo man sagt, okay, diese Person, die möchte ich gerne haben, dass die da mitarbeitet. Was sind so die Dinge, die so wirklich die Eigenschaften, die es braucht, um ein guter Mitarbeiter zu sein? Und irgendwann bin ich dann auf diesen Text gestoßen aus dem Philipperbrief, wo Paulus über zwei Personen spricht, wo er sagt, das sind die beiden Männer, die so gut sind. Das sind die beiden Männer, auf die ich mich so richtig verlassen kann. Das sind die beiden Personen, das sind meine besten Mitarbeiter. Mit denen macht es eine Freude, zusammenzuarbeiten. Und es gibt bestimmt verschiedene Stellen in der Bibel, wo es um die Mitarbeit im Reich Gottes geht, wo wir dazu aufgefordert werden, uns selbst zu investieren. Ich möchte mit uns zusammen heute 5 Eigenschaften anschauen von diesen beiden Personen aus dem Philipperbrief, die Paulus erwähnt, wo es darum geht, ja, was macht eigentlich einen guten Mitarbeiter aus? Und ich hoffe, dass wir am Ende dieser Predigt einerseits neu motiviert sind, uns für das Reich Gottes mit dem, was wir haben, mit dem, was wir sind, uns einzusetzen und zum anderen aber auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht unsere Motivation einfach nochmal neu überprüfen, worum geht es uns eigentlich, wenn wir im Reich Gottes mitarbeiten. Und vielleicht kann diese Sommerpause, die uns jetzt so gerade beginnt, uns dazu ermutigen, uns dann vielleicht nochmal zu gucken, wo können wir in der zweiten Hälfte dieses Jahres noch konkreter mit anpacken. Lasst uns den Text lesen. Es ist Philipper 2, Verse 19 bis 30. Philipper 2, Verse 19 bis 30, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Übrigens hoffe ich im Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus, Timotheus schon bald zu euch schicken zu können. Das wird nicht nur euch neuen Mut geben, sondern auch mir, weil ich durch ihn erfahren werde, wie es um euch steht. Ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt, und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belange kümmern wird wie er. Den anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi. Ihr wisst ja selbst, was für ein bewährter Mitarbeiter Timotheus ist. Wie ein Sohn an der Seite seines Vaters, so hat er mit mir zusammen dem Evangelium gedient. Ihn also hoffe ich, so bald wie möglich zu euch zu schicken. Nur muss ich erst einmal abwarten, bis ich sehe, wie es mit mir weitergeht. Und im Vertrauen auf den Herrn bin ich überzeugt, dass ich auch selbst bald euch besuchen kann. Allerdings habe ich es für notwendig gehalten, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken, meinen Bruder und Mitarbeiter, der Seite an Seite mit mir für den Glauben gekämpft hat. Von euch dazu beauftragt, hat er mir in meiner gegenwärtigen Notlage geholfen. Aber er sehnte sich nach euch allen und war darüber hinaus in großer Unruhe, weil ihr von seiner Krankheit gehört hattet. Ja, er ist wirklich krank, so krank, er war wirklich krank, so krank, dass er beinahe gestorben wäre. Doch Gott hatte Erbarmen mit ihm und nicht nur mit ihm, sondern auch mit mir, denn er wollte nicht, dass ich einen Kummer nach dem anderen erlebe. Ich schicke ihn jetzt also so schnell wie möglich zu euch zurück. Dann habt ihr die Freude, ihn wiederzusehen, und ich muss mir weniger Sorgen machen. Heißt ihn als euren Bruder ganz herzlich willkommen. Menschen wie ihm könnt ihr nicht genug Achtung entgegenbringen. Denn dass er an den Rand des Todes geriet, lag an seinem Einsatz für die Sache Christi. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir den Dienst zu leisten, den ihr selbst mir nicht erweisen konntet. Paulus schreibt diesen Brief an die Philipper. Philippi ist eine Stadt im Griechenland, im Norden von Griechenland. Es ist eine reiche und berühmte Handelsstadt in der Zeit. Und die Gemeinde in Philippi wird von Paulus auf seiner zweiten Missionsreise gegründet. Es ist die erste Gemeinde auf dem europäischen Kontinent, die von Paulus gegründet wurde. Und wir lesen davon in Apostelgeschichte 16. Wir lesen davon, wie eine Frau namens Lydia, sie war eine Händlerin, eine Purpurhändlerin, sich bekehrt und dann die erste Gemeinde entsteht. In Philippi geschehen viele Dinge. Paulus und Silas zum Beispiel, sie werden dort ins Gefängnis geworfen, weil man so ihre Botschaft nicht ganz hören will, das Evangelium nicht hören will, sie werden ins Gefängnis geworfen. Dort loben sie Gott im Gefängnis. Und es geschieht ein Erdbeben, Gott greift ein und sie werden befreit. Und so hält Paulus über die Zeit einen ziemlich guten Kontakt mit der Gemeinde in Philippi. Es ist eigentlich die Gemeinde, mit der er im engsten Kontakt steht. Die Gemeinde unterstützt ihn finanziell, aber auch mit Mitarbeitern. Und diesen Brief, den schreibt Paulus, nachdem sie so etwa 10, 11, 12 Jahre schon so gemeinsam im Austausch miteinander verbracht haben mit der Gemeinde. Und Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in einer Zeit, in der er selbst ein Gefangener in Rom ist. Es ist mehr ein Hausarrest als eine wirkliche Gefangenschaft, aber er kann sich nicht frei bewegen. Ihm geht es nicht gut. Und auch wenn er zu ahnen scheint, dass er schon bald vermutlich freikommen wird, davon lesen wir auch in diesem Brief, dass er so die Ahnung hat, es könnte sein, dass es sich bald zum Positiven wendet. Trotz seiner schlechten Situation ermutigt er die Philipper und möchte sie motivieren, im Reich Gottes weiter aktiv zu sein. Er möchte sie, sagt ihnen, steht als Einheit zusammen, steht als Einheit an der Verkündigung des Evangeliums zusammen. Habt daran teil, macht mit. Bleibt und seid diese guten Mitarbeiter, wie es Timotheus und Epaphroditus sind. Und jetzt ist es natürlich das Interessante, was sieht Paulus in Timotheus und was sieht er in einem Epaphroditus? Was sind diese Eigenschaften? Was zeichnet diese Männer aus? Timotheus war ein Mann, den Paulus getroffen hat, als dieser ganz jung war. Der war vielleicht 16 Jahre, vielleicht 19 Jahre, aber wohl kaum älter. Und als er ihn trifft auf einer Reise, nimmt er ihn gleich mit, weil dieser Mann, dieser junge Mann, trotz seines jungen Alters schon einen guten Ruf hat. Es steht da, dass er in Apostelgeschichte 16, Vers 1, er war ein Jünger, der einen guten Ruf hatte. Das heißt, er war schon dafür bekannt, ein treuer Mensch zu sein, der im Glauben, den Glauben ernst nimmt. Und seit dieser Begegnung nimmt er ihn mit auf seinen Reisen. Und Paulus sieht diese Dinge. Er schreibt zum Beispiel, und das ist die erste Eigenschaft, die wir sehen können, in Vers 20 lesen wir: Ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig sich um eure Belange kümmern wird wie er. Paulus sagt, Timotheus ist ein Mann, der absolut verlässlich ist. Ja? Der ist nicht vergesslich, er ist verlässlich. Das heißt, ich kann mich auf ihn verlassen. Ich kann mich auf niemanden besser verlassen als auf Timotheus. Und das heißt, der in allem so mit mir übereinstimmt. Das ist ein Mann, der loyal ist. Der, wenn es darauf ankommt, der dann zu mir steht. Es ist ja schon sehr interessant, wenn wir diesen Satz lesen, dann lesen wir zwei Superlative, zwei Dinge, die man nicht steigern mehr kann. Lesen wir, ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt. Das heißt, man kann das gar nicht mehr stärker ausdrücken. Keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt. Es gibt niemanden anderen, der mit mir so in der gleichen Meinung ist wie Timotheus, und zwar in allen Dingen, auf den ich mich so 100% verlassen kann, der wirklich in allem loyal ist. Timotheus wird nicht irgendetwas anderes beabsichtigen, als ich es tue. Er wird nicht irgendwie mir in den Rücken fallen, er wird nicht irgendwie Dinge anders darstellen, wenn er redet, er wird nicht irgendwie Dinge vielleicht schön reden oder sie schlecht machen. Er wird sich treu verhalten. Und das ist wichtig. Er sagt davor, dass er ihn schicken will, dass er, genau, weil er erfahren möchte, wie es der Gemeinde geht in Philippi. Und deswegen braucht er jemanden, der zu ihm hält. Paulus und Timotheus haben viel Zeit miteinander verbracht. Sie kennen sich, sie wissen, was der andere denkt, wie er handelt und was er tut. Und Paulus hatte selbst erlebt, Paulus war ein Mensch, der ziemlich viel auch forderte von seinen Mitarbeitern. Und er hatte es erlebt, dass es an manchen Stellen, wie mit einem Barnabas, an einer gewissen Stelle nicht mehr weitergehen konnte. Da haben sich die Wege getrennt. Aber hier lesen wir davon, bei Timotheus sagt er, das ist ein Mann, auf den ich mich wirklich verlassen kann. Es ist sehr interessant, dass auf dem Missionsfeld das die häufigste Ursache dafür ist, dass eine Missionsarbeit, dass ein gewisses Projekt, dass eine gewisse Gemeinde oder wie auch immer, warum sie vielleicht kaputt geht oder die Arbeit scheitert, dass das in 70% der Fall ist, weil die Mitarbeiter miteinander nicht klarkommen. Das sind erschreckende Zahlen. Aber bei Paulus sehen wir, und Timotheus sagt ja, hier kann ich mich wirklich auf ihn verlassen. Paulus bei Luther, in der Übersetzung von Luthers, sagt er, Timotheus ist eines Sinnes mit Paulus. Und eines Sinnes sein heißt, in die gleiche Richtung denken, die gleiche Richtung ziehen. Verlässlichkeit ist aber nicht nur Treue und Loyalität, es ist auch Sorgfalt und Aufrichtigkeit. Paulus sagt in dem zweiten Teil dieses Vers 20, und der sich, wenn er zu euch kommen wird, so aufrichtig um eure Belange kümmern wird wie er. Keiner, der sich so aufrichtig kümmern wird wie er. Also keiner, der so wirklich, da gibt es niemanden, der so sorgfältig, so aufrichtig das wirklich im Sinn haben wird. Ich kann mich auf ihn verlassen, weil er sich wirklich um euch kümmern wird, weil er es ehrlich meint, aufrichtig, der euch in euren Nöten helfen wird. Ich habe lange überlegt, was ist das beste Beispiel, was ist ein gutes Beispiel für Aufrichtigkeit, für Sorgfalt. Und ich bin irgendwie immer wieder zu diesem Punkt gekommen, dann, wenn ihr irgendeine Veranstaltung macht, wenn alles vorbei ist, wenn alle müde sind, wenn alle nach Hause gehen wollen, die Menschen, die wirklich die Aufgabe bis zum Ende sorgfältig und aufrichtig durchführen. Das ist ein gutes Beispiel für Sorgfalt und Aufrichtigkeit. Dann, wenn jeder andere noch sagt, sich schon um sich selbst kümmern will, dann noch durchzuziehen. Und das ist das, was Timotheus hier auszeichnet. Er geht nicht einfach hin und sagt, okay, habe ich die Aufgabe abgehakt. Nein, er zieht das bis zum Ende durch. Er legt sein Herzblut in die Sache hinein. Und ich möchte uns ermutigen, Mitarbeiter, Menschen zu sein, in einer Gemeinde zu sein, Mitglieder einer Gemeinde zu sein, die verlässlich sind, deren Worte ein Ja sind, deren Nein ein Nein ist, die sich wirklich aufrichtig und verlässlich in der Gemeinde engagieren. Bist du jemand, auf den man sich verlassen kann? Die zweite Eigenschaft, die Timotheus auszeichnet, ist, lesen wir in Vers 21, dort heißt es, den anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi. Paulus sagt, während die anderen, und damit vergleicht er sie so ein Stück weit, während die anderen immer nur auf sich fixiert sind, ist Timotheus wirklich auf Christus fixiert. Timotheus hat dieses Anliegen. Timotheus geht es nicht um sich selbst, sondern um Christus. Er ist bereit und sogar wirklich willig, alles für Christus zu geben. Und wenn wir das so lesen, dann klingt das ja im ersten Augenblick so irgendwie, dass Paulus so schlecht über die anderen redet. Ja? Dass er sagt, also die anderen, die drehen sich nur um sich selbst. Aber was Paulus eigentlich jetzt aufzeigen möchte, ist, dass er sagt, im Vergleich zu den anderen ist Timotheus jemand, der sich so viel mehr um Christus bemüht als alle anderen, dass das, was die anderen machen, so irgendwie scheint, als würden sie sich nur um sich selbst drehen. Timotheus ist viel stärker auf Christus fixiert. Der ist so viel mehr auf Christus fixiert als alle anderen. Was heißt es, Christus-zentriert zu leben? Was ist ein Christus-zentriertes Leben? Was meint Paulus damit? Wenn wir in diesem Brief der Philippa so ein bisschen an einige Stellen uns mehr anschauen, wenn wir den gesamten Philipperbrief lesen, dann lesen wir davon, wie Paulus selbst von sich schreibt und wie er sein Leben Christus geweiht hat. Da lesen wir zum Beispiel in den Versen 12 und 14 bis 14 im ersten Kapitel davon, dass er aus seiner eigenen Situation erzählt, dass er gefangen ist, dass er es eigentlich schlecht ihm geht, dass er keine Reisefreiheit hat, dass er um Christi willen gefangen ist, weil er Christus nachfolgt. Und trotzdem, obwohl es keine gute Situation ist, trotzdem sieht er in dieser schlechten Situation das Gute. Und dann er sagt, ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der gesamten kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Das heißt, Paulus sagt, Ich bin froh, dass ich gefangen bin, weil jetzt haben die Soldaten des Kaisers davon hören können, von Christus hören können. Und nicht nur das, sondern die anderen Christen sind dadurch sogar ermutigt worden. Ich bin froh darüber. Das ist ein christuszentriertes Leben. Die eigene Situation zurückzustellen und Christus in den Vordergrund zu rücken. In den Versen 15 bis 19 wird es noch ein bisschen heftiger, noch ein bisschen krasser von der Aussage. Da sagt er, nicht nur das, dass ich gefangen bin, sondern auch, es gibt andere Prediger, andere Christen, die predigen, aber sie machen mich schlecht in ihren Predigten. Wir lesen davon in Versen 15 bis 19. Bei manchen sind zwar Streit Bei manchen sind zwar Schneid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkündigen, doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkündigen Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Paulus sagt, selbst wenn andere durch das, was sie tun, mir schaden, solange Christus verkündigt wird, bin ich froh darüber und freue ich mich darüber. Christus soll gepredigt werden. Und dann lesen wir noch weiter davon, diesen Vers, der ist recht bekannt, davon, dass er sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Christus, für Christus zu leben, darum geht es mir. Das sagt Paulus von sich selbst. Und wenn er dann davon redet, dass er sagt, Timotheus ist ein Mann, der wirklich ein christuszentriertes Leben führt, dann sagt er, diese alle Eigenschaften sehe ich auch in einem Timotheus. Das ist auch ein Mann, der sich wirklich um Christus kümmert, der in seiner eigenen Schwierigkeit nicht in Selbstmitleid versinkt, der sich nicht selbst sich selbst zu wichtig nimmt, sondern der sich wirklich darum kümmert, dass Christus groß gemacht wird. Wenn ich das so mit meinem eigenen Leben vergleiche, diese Einstellung mit dem, was uns oftmals in so einem Alltag beschäftigt, dann ist es häufig so, dass es mir geht, ich mich fragen muss, wie stark geht es wirklich in meinem Alltag, in meinem Leben darum, Christus zu verherrlichen? Wie oft geht es einfach nur um mich selber? Ich denke, dass es uns gut tut, uns immer wieder mal zu hinterfragen, inwiefern ist unser Leben wirklich auf Christus ausgerichtet? Wie stark sind wir wirklich davon motiviert, Christus zu verherrlichen? Wie stark ist unsere Mitarbeit im Reich Gottes, in der Gemeinde hier vor Ort, davon geprägt, Christus zu verherrlichen? Zwei Eigenschaften bislang, Verlässlichkeit und Christuszentriertheit. Und der dritte Punkt, den wir bei Timotheus sehen, ist Bewährtheit. Vers 22 lesen wir davon, Kapitel 2 wieder, Vers 22. Ihr wisst ja selbst, was für ein bewährter Mitarbeiter Timotheus ist. Wie ein Sohn an der Seite seines Vaters, so hat er mit mir zusammen dem Evangelium gedient. Er hat wie ein Sohn an der Seite von Paulus gedient. Er hat schon früh seine Aufgaben bekommen, hatte schon früh auch recht viel Verantwortung bekommen, ist aber in seinen Aufgaben gewachsen und hilft da aus, wo es notwendig ist. Timotheus hat sich über die Zeit bewährt, in kleineren Aufgaben zu Beginn zu immer größeren Aufgaben am Ende. Er ist Stück für Stück gewachsen. Das Geheimnis eines guten Mitarbeiters ist, dass er klein anfängt und mit der Zeit sich bewährt und in den Aufgaben wächst und reift. Ich finde es immer wieder interessant, in der Jüngerschaftsschule, wo ich mitarbeite, oder auch in anderen Bereichen in der Gemeinde zu sehen, wie Menschen Stück für Stück reifen, in ihren Aufgaben wachsen und wo man sehen kann, wie sie sich immer weiter entwickeln. Wie aus einem Mitarbeiter, der am Anfang sehr vielleicht auch schüchtern ist und sich nicht viel traut, zu einem bewährten Mitarbeiter wird. Und ich möchte uns einfach ermutigen, uns nicht schade zu sein, kleine Dinge zu tun, mit kleinen Dingen anzufangen und Stück für Stück darin zu wachsen. Timotheus ist ein Mann, der sich bewährt hat. Gerade wenn es darum geht, wenn jüngere Leute irgendwo reinzukommen, in einen Aufgaben reinzukommen, dann ist es wichtig, mit dem Kleinen zu beginnen und Stück für Stück zu wachsen. Timotheus ist also ein Mann, der verlässlich ist. Timotheus ist ein Mann, der Christuszentriert lebt. Und Timotheus ist ein Mann, der sich bewährt hat. Was sind die Eigenschaften von Epaphroditus? Wer war Epaphroditus? Epaphroditus kommt nur in diesem Brief an die Philipper vor. Das ist kein Mann, der sonst häufiger in der Bibel vorkommt, sondern nur in diesem Brief. Und wir lesen davon, dass er vermutlich von den Philippern, von den Christen in Philippi geschickt wurde, zu Paulus nach Rom, um Paulus zu unterstützen und aller Voraussicht nach vor allem finanzielle Unterstützung zu überbringen. Von ihm lesen wir hier in den Versen 25 und dann nochmal im Kapitel 4, Vers 18. Das sind so die einzigen Stellen, wo Epaphroditus vorkommt. Da lesen wir nochmal Vers 25, Kapitel 2. Allerdings habe ich es für notwendig gehalten, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken, meinen Bruder und Mitarbeiter, der Seite an Seite mit mir für den Glauben gekämpft hat. Von euch dazu beauftragt, hat er mir in meiner gegenwärtigen Notlage geholfen. Wahrscheinlich war dieser Epaphroditus zu Paulus geschickt worden von den Philippern, weil sie sich auch wegen seiner Gefangenschaft Sorgen gemacht haben. Und es war natürlich keine Reise jetzt so von der einen Rheinseite auf die andere Rheinseite, sondern das war eine Reise, die weit war. Von Philippi, das ist im Norden Griechenlands, bis nach Rom, Süditalien. Das ist ein weites Stückchen, besonders in der damaligen Zeit. Und dieser Mann ist bereit, Paulus zu helfen. Er ist bereit zu gehen. Er ist bereit, diese Reise auf sich zu nehmen. Er ist bereit, die Verantwortung für das Geld zu übernehmen und das Geld Paulus zu bringen, die finanzielle Unterstützung. Wann er genau zu Paulus kam, das wissen wir nicht. Wie lange er bei ihm war, das ist uns auch unbekannt. Aber er war da, als die Notlage da war. Wir wissen noch nicht mal, ob Paulus ihn vorher gekannt hat. Aber selbst dann, in dieser Situation, hilft er Paulus. Er kommt zu Paulus in seiner Notlage. Und er wird zu einem Mitarbeiter von Paulus. Er fügt sich in die Situation ein und er wird zu jemandem, wo Paulus hier sagt, er hat Seite an Seite mit mir für den Glauben gekämpft. Das heißt, er kommt dazu und fängt sofort an, da sich einzufügen und das Ziel gemeinsam mit Paulus zu verfolgen, das Wort Gottes weiterzusagen. Epaphroditus war ein Mann, der in der Not hilfsbereit war, der Hilfsbereitschaft mitgebracht hat. Gute Mitarbeiter zeichnen sich durch Hilfsbereitschaft in der Not aus. Sie sind da, wenn Not da ist. Auch wenn es Zeit und wenn es Kraft kostet, sind sie bereit, vielleicht auch mal, wie wir so in Deutsch schön sagen, über seinen eigenen Schatten zu springen. Das heißt, auch mal mehr zu tun, als es geht. Und in der Gemeinde, denke ich, wird das ganz gut dadurch sichtbar, ob wir aufeinander Acht geben. Ihr seid eine Gemeinde, die jetzt nicht so groß ist wie vielleicht zum Beispiel der Hartberg oder so, da sieht man einander schon mehr. Und trotzdem ist es auch eine Herausforderung im Alltag, wirklich aufeinander Acht zu geben und die Not des anderen zu sehen, sich um den anderen zu kümmern und nicht einfach seine eigenen Dinge weiter zu tun. Lasst uns Menschen sein, die hilfsbereit sind. Lasst uns Menschen sein, die mit offenen Augen durch die Gemeinde und durch die Welt gehen und bereit sind, mitzuhelfen. Und als letztes sehen wir bei Epaphroditus, und das ist die fünfte Eigenschaft eines guten Mitarbeiters, von der Paulus hier spricht, dass Timotheus, und dafür ist er wirklich bekannt, ein Mann der absoluten Hingabe und Selbstlosigkeit ist. Wir lesen den Versen 26 bis 30 davon. Aber er sehnte sich nach euch allen und war darüber hinaus in großer Unruhe, weil ihr von seiner Krankheit gehört hattet. Ja, er war wirklich krank, so krank, dass er beinahe gestorben wäre. Doch Gott hatte Erbarmen mit ihm, und nicht nur mit ihm, sondern auch mit mir, denn er wollte nicht, dass ich einen Kummer nach dem anderen erlebe. Ich schicke ihn jetzt also so schnell wie möglich zu euch zurück. Dann habt ihr die Freude, ihn wiederzusehen, und ich muss mir weniger Sorgen machen. Heißt ihn als euren Bruder ganz herzlich willkommen. Menschen wie ihm könnt ihr nicht genug Achtung entgegenbringen. Denn dass er an den Rand des Todes geriet, lag an seinem Einsatz für die Sache Christi. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir den Dienst zu leisten, den ihr selbst mir nicht erweisen konntet. Als dieser Mann, als Epaphroditus, zu Paulus nach Rom kommt, wird er krank. Und es ist nicht einfach irgendeine Krankheit, sondern es ist eine Krankheit, wo Paulus sagt, er wurde todkrank. Auf irgendeinem Wege ist dann diese Nachricht, dass Epaphroditus krank ist, wieder nach Philippi zurückgekommen. Das heißt, die Philipper merken, sie hören, wir haben unser Mitarbeiter, den wir nach Rom geschickt haben zu Paulus, ist krank geworden. Und sie beginnen sich Sorgen zu machen. Das ist genauso wie wenn wir jetzt Mitarbeiter nach Brasilien schicken und wir hören, in Brasilien sind unsere Mitarbeiter krank geworden. Und sie fangen an, sich Sorgen zu machen. Jetzt haben wir einen kranken Mann nach Rom geschickt. Und diese Nachricht, dass sie sich Sorgen machen, die kommt jetzt wieder zurück zu Epaphroditus nach Rom. Und Epaphroditus bekommt das mit, dass die sich in Rom Sorgen machen. Und jetzt fängt er an, unruhig zu werden. Und sagt sich, jetzt machen die sich noch Sorgen um mich. Er möchte nicht, dass die Philipper sich irgendwelche Vorwürfe machen, dass sie sich schlecht fühlen, dass sie ihn gesandt haben. Er möchte nicht, dass die Philipper sich Sorgen um ihn machen. Epaphroditus sagt, ich bin nicht so wichtig. Es ist nicht so wichtig, ob ich krank bin oder ob es mir besser oder schlechter geht. Das ist nicht so wichtig. Er möchte einfach, dass sein Dienst, dass seine Mitarbeit effektiv und gut ist. Und wir lesen davon, dass sein Dienst, sein Einsatz der Grund war dafür, dass er krank geworden ist. Er hat sich so verausgabt, dass er dadurch sogar krank geworden ist. Epaphroditus ist ein Mann, der sich nicht um sich selbst kümmert. Es geht nicht in diesem Text, wenn wir das auf uns heute anwenden wollen, aus diesem Text zu sagen, wir müssen uns so verausgaben, dass wir uns gar nicht mehr um unsere Gesundheit kümmern sollen. Nein, darum geht es nicht. Aber wir haben hier einen Mann, wo Paulus sagt, ihn soll man wert achten, so eine Person soll man hochschätzen. So einem Menschen kann man nicht genug Achtung entgegenbringen, weil er jemand ist, der bereit ist, auch über die Kräfte, sich für das Evangelium einzusetzen. Ein Mann, der sich bereit ist, sich völlig hinzugeben. Der die Prioritäten richtig gesetzt hat. Und ich möchte uns ermutigen, Menschen zu sein, die die Prioritäten richtig gesetzt haben, die bereit sind, sich ganz für das Reich Gottes hinzugeben. So wie Epaphroditus das getan hat. Nicht unbedingt, dass wir unsere Gesundheit völlig vernachlässigen, sodass wir vielleicht nur 2 Jahre dienen können, anstatt 10 Jahren. Das soll nicht unbedingt der Fall sein. Aber uns hinzugeben und die Prioritäten richtig zu setzen. Was zeichnet einen guten Mitarbeiter aus? Wir haben 5 Eigenschaften hier von diesen 2 Personen gesehen. Das erste ist jemand, der verlässlich ist. Wo man sieht, das, was er tut, das tut er treu. Dass, wenn er was sagt, dass er das tun wird, dann tut er es auch. Das tut er aufrichtig. Jemand, der sich auf Christus, um Christus wirklich kümmert, der Christus zentriert lebt. Jemand, der sich bewährt hat in kleinen Dingen. Jemand, der hilfsbereit ist. Und jemand, der selbstlos arbeitet für das Reich Gottes. Am Anfang hatte ich Lukas 10, Vers 2 zitiert. Der Arbeiter sind wenige, die Ernte ist groß, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Und jemand sagte mal, dass so ein Gebet, wenn wir darum beten, dass Gott Arbeiter sende, eigentlich ein recht gefährliches Gebet ist. Weil dieses Gebet vielleicht die Antwort dieses Gebetes sein könnte, warum möchtest du nicht gehen? Und ich möchte uns einfach dazu ermutigen, da, wo wir sind, da, wo Gott uns hingestellt hat und euch hat er hier als Gemeinde nach Beul gestellt, Mitarbeiter zu sein, die die Ernte einfahren. Mitarbeiter zu sein, die rausgehen, Menschen, die bereit sind, vom Wort Gottes zu hören, ihnen davon zu erzählen, dafür zu sorgen, dass die Atmosphäre in dieser Gemeinde schön ist. Es beginnt vielleicht diejenigen, die am Morgen den Kaffee aufgestellt haben, das Wasser dafür sorgen, die hier in dem Gemeindehaus aufräumen, die Kinderstunde machen, die Kinderferientage organisieren, diejenigen, die predigen, diejenigen, die singen und all das zusammen, da wo Gott uns hingestellt hat, an den Arbeitsplatz, an den Gott uns hingestellt hat, die Zeugen zu sein, die wir sein sollen, in der Nachbarschaft, wo wir leben, die Menschen auf Gott aufmerksam zu machen, durch ein freundliches Guten Morgen, durch schöne Gesten, durch was auch immer, was Gott uns an Gaben, an Möglichkeiten gegeben hat, die Menschen zu sein, die sich wirklich um Christus kümmern und verlässlich, hilfsbereit und selbstlos ihren Dienst machen. Überall da, wo Gott uns hingestellt hat, möchte er uns gebrauchen. Amen. Lass uns noch aufstehen. Ich möchte dann noch zum Abschluss der Predigt beten. Vater im Himmel, danke dir, dass du uns als deine Mitarbeiter im Reich Gottes, in deinem Reich gebrauchen möchtest. Danke dir, dass wir das sein dürfen. Danke dir, dass du uns kleine Menschen nimmst und dein Reich mit uns baust. Du könntest das ganz anders machen. Du könntest Engel senden und allen Menschen einfach klipp und klar das deutlich machen. Aber du möchtest uns gebrauchen als deine Geschöpfe. Und das ist ein Vorrecht. Das ist die Art und Weise, wie du deine Gemeinde baust, wie du dein Reich auf dieser Erde baust. Und wir dürfen damit schon etwas Himmel auf Erden haben, weil wir dir auch im Himmel ewig dienen werden. Und ich möchte dich bitten, dass wir die Mitarbeiter sind, die du wirklich haben möchtest, dass wir Mitarbeiter sind, die verlässlich sind, wie es Timotheus war, dass wir wirklich Christus und sein Werk in den Mittelpunkt stellen, dass wir Menschen sind, die hilfsbereit sind, die auch in kleinen Dingen und dadurch sich bewähren, dass wir Menschen sind, die wirklich selbstlos und hingegeben dir dienen. Danke dir, Vater, für all das Gute, das du tust, auch hier in Beul, in dieser Gemeinde. Danke dir für die Sommerzeit, die wir jetzt haben dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass gerade in dieser Sommerzeit, wo alles einfach vielleicht auch etwas ruhiger ist, dass du dort viele gute Kontakte schenkst und dass Menschen ja, auf dich aufmerksam werden und auch hier gerade Menschen aus Beul dich kennenlernen. Amen.